Willkommen, wo ist die Kamera da oben? Zu dieser, da hinten, zu diesem 240. Europe Calling. Und heute sind wir live hier aus Hamburg. Die Menschen, die über 600 Menschen, die online mit dabei sind, sehen uns vielleicht auch schon, sehen uns sicher schon und hören uns hier aus Hamburg vom wunderschönen Gut Karlshöhe. Und wir sind hier live vom Internationalen Heckenkongress, organisiert von den Heckenrettern und der Baumland-Kampagne. Und vor einem Jahr haben wir schon mal was mit der Baumland-Kampagne gemacht, damals in Kassel beim Agroforce-Kongress. Und die Rückmeldung danach war so gut, haben alle total gefeiert, dass so eine Community wie Europe Calling zusammenkommt mit so einer Agroforce. Hey, und heute Hecken-Community, dass wir gesagt haben, als Baumland gesagt hat, ja, das können wir doch mal wieder machen, haben wir gesagt, ja, machen wir wieder. Und ich danke allen, die das heute möglich gemacht hatten. Was Europe Calling ist, das hat Tanja ja schon ganz kurz erwähnt. Wir machen große europapolitische Webinare. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf ihn immer heute moderieren. Den Satz sage ich immer, deswegen habe ich ihn auch so gesagt. Und mitgebracht, wie gesagt, habe ich 650 interessierte Menschen im digitalen Raum. Und auch noch um 18.15 Uhr kommt Maria Neuchel, Europaabgeordnete der SPD. Die ist gerade noch in Brüssel in einer Abstimmung und sobald die Abstimmung durch ist, kommt sie zu uns rein und schaltet sich noch online mit dazu. Und bevor ich losgehe und hier auch Marlin, aber Marlin kennt ihr, also alle, die im Raum kennen Marlin Thiebel jetzt ja schon. Online lernen sie jetzt kennen, weil sie moderiere ich dann gleich noch richtig an, wenn sie auch dran ist. Aber bevor es losgeht, ein paar kurze Hausmitteilungen. Das brauchen besonders die im Online-Raum, dass sie wissen, was hier passiert. Erstmal, wir sprechen heute einen Mix aus Deutsch und Englisch. Dafür haben wir im Raum und online Dolmetscherinnen, also beides. Und für alle im digitalen Raum, ihr könnt das unter dem kleinen Globus im Control Panel wie immer bei uns auswählen und dann könnt ihr Deutsch und Englisch dann hören. Und wie immer könnt ihr bei uns auch Fragen stellen und die Fragen der anderen mit einem Like bewerten. Dazu kommt der Chat, der Link dazu auch gleich in den Chat für die Online-Menschen. Und die Menschen, die hier offline dabei sind, die können dieses uralte Ritual des Handhebens benutzen und dann nehme ich sie auch dran. Also ein Link ist da nicht notwendig. Genau. Und wie immer sind wir auf YouTube und dann auch als Podcast, dann auch online. Beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war's auch schon mit den Hausmitteilungen. Jetzt geht es aber auch wirklich los mit Marlin Thiebel. Sie ist Koordinatorin der Baumland, ich muss näher ans Mikro, der Baumland-Kampagne und gibt uns jetzt so ein für alle, gerade die online dabei waren und noch keinen Tag harten Hecken-Content hatten, ein bisschen eine Mini-Einführung in was sind Hecken, warum sie cool sind und dann geht es weiter mit unserer nächsten Speakerin, die ich dann aber ankündige, sonst haben wir das nämlich alle wieder vergessen. Marlin.
Ja, vielen Dank und auch ein ganz herzliches Hallo von mir und den 150 Personen auch hier vor Ort. Genau, ich koordiniere die Baumland-Kampagne und habe eigentlich schon ganz früh einen Bezug zu Hecken bekommen, weil ich nämlich in Schleswig-Holstein umgeben von Knicks aufgewachsen bin. Aber ich denke, wir alle haben unsere eigene Geschichte hier zu Hecken zu erzählen, weil sonst würden wahrscheinlich nicht so viele hier sein und zuhören. Ich darf trotzdem noch kurz zusammenfassen, warum Hecken wichtig sind. Und die Personen, die hier sind, haben da schon verschiedene Vorträge heute zu gehört. Aber ich möchte es, genau, wie gesagt, einfach einmal kurz zusammenfassen. Für mich und wahrscheinlich für viele anderen im Raum und auch für die Wissenschaft sind Hecken einfach wahre Alleskönner. Und bei Baumland, bei den Heckenrettern und auch ja, bei vielen hier im Raum, wir haben halt diese Vision einer strukturreichen, lebendigen Landschaft mit vielen Betrieben, die ja einfach sehr, das Ganze sehr zukunftsfähig macht. Und aus landwirtschaftlicher Sicht gehört dazu der Bodenerhalt gegen Wind- und Wassererosion, die Wasserhaltefähigkeit wird erhöht und auch das Wasser einfach in der Landschaft gehalten, was ja im Zuge des Klimawandels einfach immer mehr auch an Bedeutung gewinnt. Die Nutzung spielt eine Rolle. Das wird für die, die sich noch registrieren möchten, morgen eine große Rolle spielen. Da geht es ums Holz, um Früchte, um Futterhecken. Und es sind einfach ja lokale Ressourcen, die vor unseren oder die auf unseren Feldern stehen und die wir kultivieren können. Es geht aber auch um so Aspekte wie Weidehaltung und Tierwohl. Also dort, wo die Tiere auf die Weiden kommen, profitieren die einfach total von der Hecke. Das war jetzt so aus landwirtschaftlicher Sicht, aber wir haben ja auch mindestens zwei große Krisen, die Klima- und Biodiversitätskrise zum Beispiel. Guckt man mal auf die Artenvielfalt, findet man über 1500 Insekten, die die Hecken brauchen. Das hat eine Studie aus Großbritannien ergeben. Das heißt, entweder für die Nahrung, für Brut, für Schutz, für Fressfeinde, und ein großer Teil oder ein Teil davon sind auch bedrohte Arten. Die Biotopvernetzung ist wichtig, gerade mit Blick auf den Klimawandel und auch so Aspekte wie Kohlenstoffbindung, wo wir vorhin gelernt haben, dass eine Hecke mit einem Wald es aufnehmen kann. Also zusammengefasst in 4 Worte würde ich sagen: Boden, Klima, Biodiversität und Ressourcen. Aber abseits dieser harten Fakten, finde ich, kann man ja auch einmal aufs Herz schauen, weil ich finde, dass Hecken einfach auch ja wahnsinnig das Landschaftsbild bereichern. Also natürlich sage ich das, weil ich in solchen Landschaften groß geworden bin, aber ich glaube, auch wenn man das nicht ist, findet man solche Landschaften einfach ansprechender vom Landschaftsbild. Ja, ich glaube, damit würde ich es für diesen ganz schnellen Durchlauf durch die Hecken belassen, damit wir noch genug Zeit nachher für die Diskussion auch haben. Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank, Marlin. Und kündige ich jetzt unsere Headlinerin an und für einen längeren Vortrag, Fanny Duberry. Sie nimmt uns mit nach Frankreich. Sie ist nämlich Öffentlichkeitsreferentin bei der französischen Hecken- und Agroforstorganisation RESOE. Und das war wirklich schwierig für mich, das richtig auszusprechen. Und ich freue mich total, dass sie uns heute damit reinnimmt. Ich habe ihre Folien nämlich schon gesehen, die sie gleich zeigt, und die sind wirklich gut. Also seid jetzt gespannt auf Fanny Duberry.
So, thank you so much for welcoming me today. I'm very, very happy to share the French experience about algaes. So, as it was said before, I'm part of the strategy team at Réseau France, which is translated as the French Algebra Network. And I was asked today to talk about the situation of algaes in France, and especially in public policies. So I will first introduce a bit who we are at Réseau France, and then talk about how the French policies moved from only focusing on to plantation and then to focus also on sustainable management of hedgerows and the work we do with the French government about that. So first to introduce, to introduce our network. So we are like an umbrella organization who focus especially on edges. Our association originates from organizations who have been working on hedgerows for more than 40 years. We were created in 2007. And today we federate more than 450 members that work on edges on the French territory. So we have a very broad and diverse membership structure dedicated to trees, edges and landscape. Also a structure from the agricultural sector, like chambers of agriculture and groups of farmers, local governments and also environmental structures. And so this diversity gives us strength to carry our message, because in France the situation of hedgerows is not that optimistic, because due to land consolidation in the 1950s to the 1980s, we lost a lot of our hedgerow heritage, like 70% of it, and we still lose a lot of hedgerows each year today. We have figures that we lose 23,000 kilometers of hedgerows every year in France. So that's the diagnosis that we have, and so we try to influence public policies to make this change. So here there is a little presentation of the context of public policies. So at first, public policies were against hedgerows. We had a big land consolidation with lots and lots of hedgerows that disappeared. Then there was a civil society movement to denounce these policies and to start planting hedgerows again. And the public policies, they went on to be very favorable for hedgerows, because in the French Common Agricultural Policy, hedge rows were a burden. They make the farmers lose money till 2010. And then in the 2015, the French government started to really take into account agroforestry and hedgerows and to support more and more planting hedgerows. And then in the 2020s, it was understood by the public policies that we needed both the plantation of hedgerows and also their sustainable management. So I will give a bit more details about that. The first message that is very important for us is that we have hedgerow that disappear today, not only because farmers keep destroying it, but also because of edging hedgerows and mechanical trimming, poor management of hedgerows. And also because the plantation of hedgerows that we carry on, if the hedgerow is not properly managed after it's planted, it will shortly disappear. So here you have a slide about the poor management of hedgerows that we have in France. So here the pictures that are on this slide, it's a very common landscape in France. So we can see that the hedges, they are very narrow. They are trimmed every year, every 5 years. Some are just trimmed laterally. Some are also trimmed on the top of them. So they are very square. And this, it leads them to slowly die. And so if we see here the effect on the landscape, we can see that in France, a lot of our hedgerows are slowly dying. There are more and more gaps, more and more hedgerows that become isolated trees. The farmers, they clean the space between the trees, so there is no rejuvenation of hedgerow, no renewal. And this, so this is the situation that we try to explain to public policy. We do not only need to plant more hedgerows, we need to save the one that we have, which are dying because of poor management. So we created based on the scientific literature and also the silviculture knowledge, references on what is a hedgerow that is properly managed. So here you have all the technical characteristics that we promote. So we see that the hedgerow, it has all its layers, the grassy margin, the bushes, the shrubs, the climbing plants, and it's very thick and it's very wide also. It's not laterally trimmed every year. So this is one example of a healthy hedgerow that has all its capacity to rejuvenate and its biodiversity function. And so we try to promote this sustainable management by making the politicians and the government and the farmer understand that this type of hedgerow can be a resource for territories but also for farmers. Because with the hedgerow that is laterally trimmed every year, it costs a lot of money. The farmer he has to use mechanical tools, and he has to spend time to manage the hedgerow this way. And so it costs him you have the figures here, like 37 euros a year. And on the top of that, his hedgerow does not provide many services for the animals or for the culture and the fields that are nearby. When you move to sustainable management, the hedgerow can become a source of income. First, because you do not have to trim it every year, so that's avoided cost. Plus, you have a biomass production. So you can valorize this biomass with a supply value chain for in your farm or with a wood energy value chains. And you also have increased agronomic service. So we try to move from a vision of the hedgerow that costs money toward the hedgerow that is a source of income and that is really part of the economic system of the farm as it used to be when hedge rows before the agricultural industrialization and modernization. Hedge rows were really a part of the economic system of the farm, and we try to go back to that. And of course, we know that this, on the top of these economic aspects, we also have all the services for the territories, so the carbon, water management, the protection of the soil, the production of biomass, and also the landscape effect, of course, and the biodiversity. Because a row that is properly managed, that is wide, that has all the spaces for the biodiversity is also a benefit for the territories and the environment. So if we have to sum up our strategy, is to for hedge rows, it's to go from a damaged landscape to a functional landscape by re-implanting hedge row where it's needed, and it's also to go from damaged hedge rows to healthy hedge rows in good ecological conditions. And so to promote that, to sum up, we have to associate sustainable management and replanting hedge rows to have a functional network of hedge rows in good ecological condition. And that's what we promote for public policies and governments. And to do that, we created a quality label that is called the Label A, which is the hedgerow label, if I can translate it. And so having a label to certify sustainable management for us was very important to promote sustainable management for farmers, because the farmers, they have lost the knowledge of these management practices, and also it's a really good tool to promote it for public policies, because a certification can be included in the different public policies, and especially when you have to remunerate some services and promote. It's easier to promote sustainable management when you know exactly what you're talking about with a certification. And there is two sets of specification in our hedgerow label. One for the management, which is mainly for the farmer, and one for the distribution. So it's a set of specification for energy companies who distribute biomass produced by hedgerows. I will just speak quickly of how the certification works. So we are Réseau Hay France, we are the owner of the label, but the audits are carried out by an independent certification body, which is called CERTIS. So it's important to have a guarantee that the label is respected. And so another important point is that we have three labels, because as I said, the knowledge of on how to manage properly hedge rows has been lost by many farmers. So for us, it was important to have a possibility to have a progression in the label. So it's more and more stringent. The level one is stop the most damaging practices, so the lateral trimming every year, give more space to the hedgerow. And at the level three, we have really the best condition for the hedgerow. It's more stringent, so you have to give more space to the hedgerow. You have to improve your management practices, and you have 10 years to do so. So the idea is that to enter the label, you have to do a small effort, and then you have to make more and more efforts every year. And we also have two management paths in the label. One, which is a silvicultural path, which is conceived so that you can harvest the hedgerow and produce wood. And one, which is the free evolution path. So it's for farmers who cannot or do not want to harvest their hedges. and where there is no production of wood. And so this, the technical implications are different between these two paths. So here I won't go in to describe the label in its details, but just to give you an idea of how it's constructed. Here you have an example of indicators for the level 1 and for the level 3. So the idea is to give the hydro more space to have rules about which part of the tree you are allowed to cut and how and when. And so you can see that at the level 3 the edge is wider, and it's even wider in the free evolution path, because to rejuvenate, if you do not cut the trees, if you not do not coppice the trees, they need more space to rejuvenate and to stay healthy. Another very important part of the label is that we want to promote valorization of the wood, but without damaging the hedgerow, having an impact on biodiversity. So there is a strong criteria on how to harvest the hedgerow. Here we also promote techno-economic models to convince the farmers to manage properly their hedgerow and to valorize their hedgerow. So here you have all the benefits that you can have. Here there is an example with the wood chip animal bedding and how it can benefit your farm. Here with the improved yields, we have experiments to show how hedgerows can improve yields. And here with the valorization to self-consumption energy, so consumption of wood chip, production consumption of wood chip on the farm. And here with the wood energy sector. So I can go back to these aspects if you want later with the questions. And then we need the key message is that we need public support. We try to show that hedges can be part of the economic system of the farm, but we still need a lot of political and government support, because we need to make these dynamics emerge and last. And so we need funding for that. We need political support for that. And also, it's very important to remunerate the ecosystem services provided by hedgerows and hedgerow sustainable management, because they benefit all the territory and the climate. So it's important that the farmer do not have to carry this alone. So we have in France three major public policy to support hedgerow sustainable management. And I will start with the Hedgerow Pact, which was launched in 2003, and it was written into law in 2005. So an important part of this pact is to set very ambitious objectives, and they are in the law today. Objectives on to gain hedgerows, and also objective to gain hedgerow sustainable management. And so there was a huge budget in 2004 for all that, for plantation, for valorization of hedgerows, and for sustainable management. But in 2005, the situation is a bit more complicated. There is no more money for the plantation. The government's, the French political situation is complicated. We have a lot of budget cuts. And so they say that the plantation should be financed by local governments. For 2006, we are still hoping to have a budget in France, but as you know, the situation is quite unstable at the time, so I cannot say what it will become. It's very difficult. The hedgerow bonus, so this is a common agricultural policy measure, and so it remunerates agriculture who have the label A, the hedgerow label that we carry. They have to have a minimum amount of hedgerows in their farm and to be certified, and they get 20 euros per hectare a year. So it's not a huge amount, but it's an incitation to sustainable management. And finally, we also have a payment for environmental services. So this was launched in 2009 and carried by the water management agencies in France. So it's smaller because it's only on small areas with specific water problematics. And it remunerates the farmers that have that are certified for the for the sustainable management with the label A, and it's quite a lot of money that they earn, but it's only for 5 years, and it's only on some territories. So we are trying to improve this policy to make it more long term and on more territories. And so finally, to have a conclusion, we think that we have public policies in France that are recent, but we see that they have an impact, and we think that it's important to have a European partnership to promote them and to make them sustain, because we can see that with governments that change sometimes the policies don't last. So we think it's really important to have European dynamic to include edgewoods in the new common agricultural policy. There is also the nature restoration regulation, which is important, and which we can and so we are happy to be here to start creating a coalition for edgewoods in Europe. Hope I wasn't too long.
Test. Thank you so much, Fanny. I think the applause, the very early applause, were actually for the nature restoration law and not for you to finish. So I think that was jubilation, not asking to finish. So thank you so much for this excellent talk, I think. And you heard the applause. So we're now going, we have many questions already. So but we're now going into the panel discussion. I'm inviting Robert Walton up here from the Devon Hedge Group and Marlin Thiebel again. So we're going to sit here with the 600 people, not exactly 600, but getting close to it online. We're going to use the next, oh, it seems to be over now. No? Okay. We're going to use the next hour to do this. Und jetzt spreche ich wieder Deutsch, weil sonst wird es ein bisschen zu kompliziert. Und wir machen das jetzt so. Robert, Marlin und dann Maria Neuchel werden jetzt darauf reagieren, was Fanny erzählt hat. Viele von, also ich glaube, Robert hat das Konzept noch nie so gesehen. Das heißt, das ist jetzt eine richtig echte Reaktion, keine vorbereiteten Reaktionen. Und dann werden wir dann auch noch gleich Maria Neuchel, sie hat mir geschrieben, dass sie auf jeden Fall kommt, sobald die Abstimmung durch ist. Also die kommt dann auch noch rein und wird darauf reagieren. Und dann machen wir noch ein paar Fragen. Jetzt gebe ich aber erstmal für die erste Reaktion an Robert Walton, Gründer der britischen Devon Hedge Group. Die Menschen hier im Raum haben ihn heute schon gesehen. Er ist aktiv auch seit der Gründung bei Hedgelink, dem Pendant zum Baumland und Resoe in UK und genau, damit eben der britischen Dachorganisation der Heckenaktiven. Lieber Robert, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf deine Reaktion.
Thank you very much. Yes, so much good stuff there, thank you. Absolutely brilliant stuff. New ideas, new things that we can certainly learn from in Britain and the UK in a big way, so thank you. And your idea of a European coalition, I think, is exceptional, and we should definitely try and achieve that. So, all power to you and your colleagues who are trying to achieve that. One of the things that you have is new that we don't have in current office, your label, your label A. You see, not only can I not speak German, but I can't speak French either, it's hopeless. Yes, hedgerow label, sorry, but that's That idea of having a basic accreditation scheme where you recognize good practice, I think is really a good one, because farmers need all the support and encouragement they can get. And some of the ways we influence farmers' behavior, well, there are three ways really, aren't there? There's by regulation, and we can use that to stop farmers from doing things. But the more effective ways of influencing their behavior are through offering advice and guidance and recognizing really good achievement. And that's what your label does. And I think that's good. And then, of course, there's financial incentives, which are really important too. And on that point, you drew attention to the fact that it's very important that farmers should not just see hedges as a cost, but they've got to see them as beneficial to their farm business and preferably producing an income or at least saving money. And there are many ways, as you pointed out, that they do help farmers. They increase crop yields in all sorts of ways. They save soil, they reduce water loss, so increasing plant growth in that way. They provide shelter and shade for stock. And that's just a few of the many ways in which to benefit farmers. But you can also, of course, sell things directly from the hedge. You talked about fruits. But I think that there's huge potential for managing hedges for wood fuel. It's something of particular interest of mine. And the hedges can be managed sustainably to produce wood fuel crops, particularly as wood chips. And the research shows that you can produce wood chips economically and efficiently. So during my presentation, I put up his slide. I didn't have time to explain it, but that showed a hedge in Normandy, which was 80 meters long. And that hedge had been coppiced using tree shears, powerful machines, and it took just 1.5 hours to coppice a whole hedge. That hedge was then, the cut trees were fed into a big chipper, and that process took another hour. The chips were then taken back to the farmyard where they were put in a shed, and after 3 to 4 months, they self-dry for a process of natural fermentation. The chips produced from that 180-meter hedge and that 2.5 hours' work were sufficient to heat that farmhouse for the whole winter. So, I mean, it was a complete win all the way around for the farmer concerned. So, there are another point which I really liked about your presentation, if I may, was that you drew attention to the fact that we have to concentrate not just on planting, but on planting and management at the same time. And it's only if we do that will we get sustainable networks. And the management aspect, is, as other speakers have already highlighted, Nigel in particular, is absolutely critical. Because hedges require management. And I suppose there's one thing, if I may, to be a little controversial, that I would disagree with you, or not disagree, but I would say there are other ways of doing it. You suggested that lateral trimming is something that wouldn't be considered good practice. But, excuse me. But I have to say that I have a farm in England, and each year I trim some of my hedges, including the sides and sometimes the top, because that is keeping them thick and bushy. And that's a state which is particularly favored by much wildlife. But of course, I don't cut them hard each year. I allow them to grow out that little bit. So as Nigel says, the hedge can breathe. But I suppose in Britain, it's, you know, we have this long tradition of trimming our hedges. And the flail mower, round and round, is a very quick and efficient way of doing it, which is why I use it on our farm. If you don't do that, then you're locked into a cycle of rejuvenation, because I think you recognize that hedges have to be rejuvenated, but you probably have to rejuvenate your hedge often, you know, every 15, 20 years, and that's a very expensive and very time-consuming operation. And I don't think it's actually best for wildlife, because the wildlife does like it thick and bushy. But inevitably, of course, hedges start to get gappy at the base, and they need rejuvenation, whether by laying or coppicing. How am I doing for time here? You all right? I got a little bit more time, have I? Just a little bit more. So the other thing I'd just like to stress, now, well, there's one thing really, margins. You did mention margins, but how very important it is, and the audience here has already heard this from me, so I forgive me for repeating it, but many people online have not, is that margins are so critical to the biodiversity of a hedge, and we must not forget the benefits they bring. So let's not just manage the trees, but manage the margins as well. And then a final comment on how the system you, the support system you mentioned in France and indeed the EU matters. I mean, it's just, we are diverging further and further in Britain from that system. And I personally regret that very much. But we do have support systems for hedges. I mean, many of the benefits that hedges deliver are delivered to nature and to society, and only a proportion of them to farmers. So it's only right that we should help pay for them, the taxpayer, the public should help pay for them. And we have various systems to help with that, but our basic one is something called the Sustainable Farming Initiative, where farmers can sign up for that, and they only have to do three things. They have to, first of all, produce a map of the hedges and assess them. But they don't have to manage them, but they have to assess them to say what they're going to do. And then if they are going to cut them, they need to cut them sensitively. So they cut them on a 2 or 3 year rotation, or they do this incremental cutting where they're allowed to get a little bit bigger each time. And the third thing is that it promotes hedgerow trees. So we haven't talked much about hedgerow trees today. You know, we've talked about hedges developing into lines of trees, but actually those standard single mature trees in hedgerows are enormously important in terms of our landscape and biodiversity. And we should really look after those and promote those trees. So on that point, I would just say again, the coalition idea is brilliant and the label idea is brilliant. And to say thank you very much.
Wonderful. Thank you so much, Robert. Vielen Dank. Jetzt, bevor ich an Marlin übergebe, kriegt jetzt Fanny natürlich auch die Möglichkeit... Fanny bekommt jetzt die Möglichkeit, da erstmal drauf zu antworten. Und ich habe auch noch zwei Fragen aus dem Online-Raum für dich, die eher Nachfragen sind. Deswegen wollte ich dir die direkt einmal hier stellen. Auch eine Frage, die ich mich, ist leider kein Name dabei, aber ich stelle sie trotzdem. Seit wann gibt es das Heckenlabel und wie ist, und das finde ich die wirklich wichtige Frage, die Nachfrage nach dem Heckenlabel sowohl für Landwirtinnen als auch für den Vertrieb? Und eine weitere Frage damit drin, woher kommt die Finanzierung, wenn nicht der Pfad forstliche Nutzung, hat es ja zwei Pfade gezeigt, sondern der Pfad freie Entwicklung gewählt wird? Gerne nochmal kurz vermitteln, wie sich das Label rechnen kann. Also die Frage ist, wie genau funktioniert das und wie ist die Nachfrage?
Okay, thank you. To react on your comments, so yeah, we also believe a lot in wood fuel from edges, wood energy and wood chip from edges, and we try to develop a lot of techno-economical references on that to help farmers and also to promote economic technically viable ways to do it with new materials and stuff. So it's really an important part of our activity, and it's getting more and more important in France, and especially with the Hydro Pact, the public policy of the French government. There was a specific call for project on that topic, with the possibility to buy machines to copy hydros and other material, and also the possibility to do studies to quantify the biomass on the territory and to create new value chains in new local value chains with hedgerows. So this is something that we believe can really help farmers being convinced that hedgerows are important for their farms. So on the lateral trimming, yes, I think in the label we have a specific sets of specification on the low hedges and on the hedges that are trimmed laterally and on the top to make them have more biodiversity. So it's I think we should compare our references on that to see if it's to see how deep if it's very different from your increase how do you say incremental trimming. And so about the online question, so it was created, the hedge label in 2020, and we are the money that we received to promote it, it's from the French, we have money from the French Biodiversity Agency, from the Ministry of Agriculture, from the Sustainable Energy Agency in France, so also a public body. And finally, we also have foundations and private funding from companies. So it's half between private money and public money, and we also have the certification. The farmer, they have to pay for the certification costs, so that helps also maintaining the label animation. And the other question, I'm not sure I really understood it. It was about free evolution. No.
I think there was about the two paths that you showed, and the question was whether, you know, I think the question is whether the paths make a difference in what you get at renumeration, and where the renumeration then is coming from.
The difference between the two paths is that the scientific literature and the technical references show that if you don't want to rejuvenate your hedgerow by cutting it, you have to give it more space to rejuvenate by itself. If you are a farmer and you don't plan to harvest your hedgerow or to coppice your hedgerow or to rejuvenate your hedgerow by maintaining it, you have to give it more space so that it can rejuvenate on itself. So that I think we could translate the specifications in English because we have not done this work. It's only in French, but I think it could be interesting to have it translate in English to have a more technical debate about it. But,
right, excellent. And that was the last part of that question was also how many of the labels have already been awarded. So how many hedgerows have a label?
We have today about 1,000 of farmers that have the certification. It was really helpful that the hedgerow bonus from the Common Agricultural Policy, at first it was €7 per hectare, and so it only covered the cost of the certification, so it wasn't really a real bonus, you know. But now it's 20 euros per hectare, so it's better. We have farmers that are more interested thanks to that. And we also have energy providers that are in demand for wood that is certified. For instance, we have a big energy provider that is called Engie in France, that is a national, big national company, and that has planned to have 20% of the wood from hedgerow must be certified in their wood chip that they buy. So we also have a demand from the energy sector.
Vielen Dank. Bevor jetzt Marlin reinkommt, begrüße ich einmal hier Maria Neuchel. Hallo Frau Neuchel, schön, dass Sie da sind. Da ist sie auch hinter uns. So toll.
Sorry.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wissen, morgen ist in Belgien Streik und deswegen ist auch Not an der Mann und an der Frau bei Abstimmungen. Deswegen super, dass es trotzdem noch geklappt hat. Sie haben jetzt den Anfang nicht ganz mitbekommen. Also erstmal, vielleicht stelle ich Sie hier im Raum nochmal richtig vor. Maria Neuchel ist Europaabgeordnete für die SPD aus dem bayerischen Rosenheim. Das heißt, wir haben hier auf dem Panel dann Frankreich, Deutschland, UK und Bayern als Aufzählung der Länder. Das vertiefen wir jetzt nicht. Und Maria Neuchel ist im Agrarausschuss des Europaparlamentes und sie ist auch Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege, also kennt sich aus verschiedenen Richtungen da aus. Wir würden das jetzt mal so machen, Frau Neuchel. Ich würde jetzt Frau Thiebel nochmal quasi die Möglichkeit geben, aus deutscher Sicht darauf zu reagieren, auf das, was Frau Dubry präsentiert hat. Und damit hören Sie schon mal ein bisschen mehr darüber, was präsentiert wurde. Ich glaube, das hilft Ihnen ganz gut, dann darauf zu reagieren. Und dann sind wir sehr gespannt. Marlin.
Ja, vielen Dank. Genau, ich finde Frankreich oder dein Vortrag hat ganz gut gezeigt, eigentlich, wie man Hecken für Landwirtinnen und Landwirte attraktiv macht. Und man kann sicherlich über die ganzen Details diskutieren. Aber wenn ich das dann auch gleich nochmal so zusammenfassend formuliere, die Dinge, die so bei mir herausgestochen sind, ist, dass das ja wirklich eine attraktive Prämie ist. Über die Höhe kann man bestimmt sprechen, die an nachhaltige Bewirtschaftung gekoppelt ist. Und was auch einer der Unterschiede zu Deutschland ist, ist, dass man damit nicht so einen Flickenteppich an verschiedener Förderung hat, die überall vielleicht auch ein bisschen anders aussieht, sondern so einen grundsätzlicheren Ansatz, der damit ja auch automatisch großflächiger gedacht ist und hoffentlich auch langfristiger. Und auch dieses, sage ich mal, Begleitprogramm, was damit einhergeht, also dass man Beratung kriegt, dass es verschiedene Formen der Übergänge gibt. Ich finde, das zeigt einfach recht deutlich, dass ja der Staat, oder wenn das auch halb und halb, halb staatlich finanziert ist und halb privat, dass das der ganzen Gesellschaft einfach sehr, sehr viel wert ist. Und das ist total schön. Und wir haben jetzt auch festgestellt bei Baumland, dass der Gesellschaft Hecken sehr, sehr viel wert sind. Wir haben nämlich jetzt fast 163.000 Menschen, die unsere Petition unterschrieben haben. Also 40 fehlen noch. Also wer noch mag, gerne machen. Genau, die Petition war für mehr Bäume und Hecken. Insgesamt 100.000 Kilometer Hecken haben wir damit gefordert. Genau. Genau, das heißt, wir haben ja einen gesellschaftlichen Wunsch, dass sich etwas ändert. Die Situation in Deutschland ist halt in jedem Bundesland ein bisschen anders. Es gibt verschieden gestaltete Förderprogramme als ein Weg für mehr Hecken und für besser gepflegte Hecken. Und es gibt Kompensation, vielleicht so als Hauptinstrumente. In Deutschland wird das quasi oft die Hecke als reines Naturschutzelement betrachtet. Das hat mir bei dem Label jetzt total gut gefallen. Auch, dass Management und Naturschutz so zusammengedacht wird, dass sogar quasi überlegt wird, wie man ja vor Ort quasi Wertschöpfungsketten bauen kann, damit es sich halt ja für die Bäuerinnen und Bauern lohnt. Wir haben hier ja auch wissenschaftliche Vorträge und auch die wissenschaftliche Grundlage steht. Und damit, also wir haben quasi ja von der Wissenschaft das Wissen, wir haben den gesellschaftlichen Wunsch und genau, deswegen ja den Wunsch an die Politik halt entsprechend ja dem zuzuhören. Und es gibt ja kleine, oder es gibt Ansatzpunkte, es gibt zum Beispiel bei uns das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das sorgt dafür, dass mehr Hecken angelegt werden,
aber ist, also hat halt weniger diese langfristige, großflächige Perspektive. Genau.
Super, vielen Dank dir. Genau, das war nochmal die Zusammenfassung, worum es bei dem Heckenbonus, der ja hier aus den französischen Mitteln für die gemeinsame Agrarpolitik auch dann gezahlt wird, worum es da geht und was Deutschland nicht hat. Und wenn wir über die gemeinsame Agrarpolitik sprechen, haben wir hier die absolute Expertin jetzt im Hintergrund, Maria Neuchel, habe ich gerade schon vorgestellt. Wir freuen uns jetzt sehr auf Ihre Reaktion und Einschätzung dazu, wie wir in Europa auch Hecken insgesamt stärken können und was das vielleicht auch mit der neuen gemeinsamen Agrarpolitik zu tun hatte. Maria Neuchel.
Ganz herzlichen Dank. Bitte entschuldigen Sie nochmal mein zu spät kommen, aber ich freue mich ganz besonders dabei zu sein. Ja, was könnte man zur gemeinsamen Agrarpolitik oder zu den Fördermaßnahmen im Agrarbereich in Europa sagen zum Thema Hecken? Ich würde mal sagen, Hecken wird meistens gesehen als Landschaftselement, wird natürlich gesehen als etwas, das Zeit kostet, das die Bewirtschaftung erschwert und deswegen wird eine Hecke von vielen als Last gesehen. Und dieses Thema, ist eine Hecke Last oder ist eine Hecke was Wunderbares? Ich glaube, da scheiden sich die Geister natürlich auch im Europäischen Parlament. Das kann man schon auch in den europäischen Parteien sehen, dass das sehr unterschiedlich gesehen wird. Was aber sicher gleich von vielen gesehen wird, ist, dass die Hecken eine große Bedeutung für die Biodiversität, für Klima, Wassermanagement, als Landschaftselement etc. pp. Haben. Ich glaube, da muss ich Ihnen nichts sagen und da haben Sie sicher schon drüber gesprochen. Bei uns ist es so, dass die Hecken hauptsächlich im Klötz 8 natürlich im Bereich der Stilllegung verortet sind, momentan bei den Eco-Schemes und in der zweiten Säule. Das heißt, es ist genau das, was meine Vorrednerin angedeutet hat, es ist so ein Flickenteppich. Es gibt überall, können ein paar Hecken drin sein, überall ist es möglich und doch überall und nirgends. Leider ist es so, dass in der derzeitigen Diskussion um die neue Agrarreform das Thema Wettbewerbsfähigkeit ganz bewusst wieder an Punkt 1 gestellt wurde. Und das bedeutet, dass es eine Unterordnung von anderen Themen gibt. Wer Wettbewerbsfähigkeit an Punkt 1 positioniert, bringt ein Gefühl mit, oh, das steht gegen Hecken. Langfristig müsste man aber sagen, dass nur dann, wenn Hecken wirklich ihren Nutzen bringen, und früher war der Nutzen einer Hecke vielleicht das, was ich abschneiden konnte, was ich verwerten konnte. Heute sehen wir den Nutzen einer Hecke ja weitaus größer. Wie ich schon sage, Klimaschutz, Wasser, Erosionsschutz und. Da müsste man sagen, Hecken müssen in Zukunft und werden in Zukunft überhaupt Landwirtschaft erst möglich machen. Die Art und Weise, wie Hecken wirken, wirken für die zukünftige Landwirtschaft positiv. Momentan geht es immer um Anreizkomponenten. Bin ich gleich gar nicht gewöhnt, dass es Zwischenapplaus gibt. Aber das heißt, wer überhaupt dran denkt, wie wird Landwirtschaft in der Zukunft noch möglich sein? Ja, dann, wenn es mit dem Wasser stimmt, dann, wenn es mit der Erosion stimmt und so weiter. Und da sind Hecken unverzichtbar. Was haben wir gemerkt? Leider. Wir haben schon kurz nach den Demonstrationen, nach den Protesten auf der Straße gemerkt, dass Klötz 8 massiv angegriffen wurde. Klötz 8 mit dem, finde ich, sehr unguten Wording Stilllegung. Denn ich würde mal sagen, diese Flächen sind alles andere als stillgelegt. Die sind nämlich wahnsinnig lebendig. Diese Flächen, diese Rausnehmflächen. Und trotzdem hat man Klotz 8 wahnsinnig beschnitten und damit auch den Hecken wirklich fast schon einen Todesstoß gegeben. Sie alle wissen das, dass diese mindestens 4% der Ackerfläche als sogenannte Stilllegungsfläche oder auch Landschaftselementsfläche gelten soll, dass man das weggenommen hat. Das war, ich würde mal sagen, ein erster Todesstoß Richtung Hecken. Jetzt ist es so, dass diese Todesstöße momentan nicht aufhören. Wir merken, dass gerade letzte Woche die Vereinfachung der Agrarpolitik, so wie sie dargestellt wird, zu einem weiteren Abschwächen kommt von diesen On-Top-Maßnahmen. Man hat das Gefühl, und bitte verzeihen Sie mir das, wenn ich das so drastisch und so plump sage, man hat das Gefühl, dass nach der letzten Vereinfachungsregelung, die momentan das Parlament bereits durchstanden hat, leider, sage ich mal, jetzt dann in den Rat und in die Kommission nochmal dann kommt, hat man das Gefühl, dass fürs Einhalten von nationalen Ordnungsrecht Geld gegeben werden soll. Nicht mehr, dass on top obendrauf etwas mehr soll zu öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen führen, sondern es wurde so abgeschwächt, dass eigentlich die europäische Ebene fehlen wird in Zukunft und es nur noch die nationale Ebene gibt und dort das Ordnungsrecht Geld gibt. Ich könnte es ganz bitterbös sagen. Für das Anhalten an der Ampel gibt es dann Geld. Und das ist schade, weil das Geld fehlt uns, um genau dort punktgenau Gelder einzusetzen, wo wir wirklich steuern können. Und Hecken sind hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Was müssen wir tun oder was ist erhalten geblieben momentan bei den Hecken? Die Beibehaltung des Erhalts von Landschaftselementen, das ist weiterhin drin. Und auch das Thema Verbot des Schneidens und Hecken während der Vogelbrut- und Aufzuchtzeit, auch das ist weiterhin in den Papieren drin. Das bedeutet, es ist nicht alles verloren. Bei den Eco-Schemes merken wir, und das ist ein ganz wichtiger Blick, wer zieht denn überhaupt das Thema Hecken bei den Eco-Schemes? Das sind 16 Mitgliedsländer momentan, die aktuell eine Heckenförderung im Rahmen der Eco-Schemes haben. Und wir wissen natürlich, dass bei uns zum Beispiel in der zweiten Säule, wie gesagt, sehr, sehr viel im Vertragsnaturschutz ist. Wo wird es hingehen? Leider, ich hätte so gern schönere Botschaften dabei, leider werden momentan Klimaziele verwässert, Klimaanpassungsziele verwässert. Das Thema Biotope oder auch Biotopverbundsituationen sind leider mit der Biodiversitätsstrategie auch zwar auf dem Tisch gewesen, aber wir haben große Sorge, dass auch hier nochmal zu einer Verwässerung kommt. Momentan steht die Ampel in Europa im Agrarausschuss, um einfach mal bei dem Punkt zu bleiben, auf Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Beinfreiheit. Und bei dem Wort Beinfreiheit glauben manche, man müsste sich auch vor Hecken die Beinfreiheit, man müsste die Hecken wegbekommen, dass die Beinfreiheit wieder gegeben ist. Ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen einzusetzen sind. Wir müssen deutlich machen, dass das reine Halten von Ordnungsrecht zu wenig ist. Wir müssen deutlich machen, welchen Mehrwert Hecken bis hin zum Ästhetischen, welchen Mehrwert Hecken haben. Wir müssen kapieren, dass die Hecke die dritte Dimension des Grünlandes oftmals oder des Ackers ist. Wir müssen deutlich machen, dass hier wirklich Geld in die Hand genommen werden muss. Es ist auch schon das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz angesprochen worden. Wir müssen deutlich machen, nur wenn es wirklich gute ökonomische Anreize geben wird, wird in einer Zeit, in der die Wettbewerbsfähigkeit ganz, ganz oben steht, die Hecke nicht untergehen. Da müsste man wirklich Geld in die Hand nehmen. Ich würde sagen, dieses Geld ist dann auch gut investiert in verschiedenste Hecken. Die ökologischen Vorteile, die Klima- und Wasservorteile, die alle sind bereits bekannt. Vielleicht möchte ich einen Punkt doch ganz konkret zum Thema Schatten deutlich machen. Schatten wurde früher oftmals als Problem in der Landwirtschaft gesehen. Weniger Schatten, mehr Produktion. Das, glaube ich, ändert sich gerade bei der Veränderung der Wettersituation und des Klimas. Merken wir, dass Schatten auch bei Beweidung und so weiter deutlich mehr ins Zentrum kommt, ganz besonders natürlich auch für die Länder im Süden Europas. Das heißt, vielleicht könnte die Hecke ganz konkret in die Renaissance gehen, wenn es um das Thema Schatten geht und um das Thema Vernetzung der Wildkorridore. Denn diese Dinge sind immer noch auf dem Tisch und haben momentan immer noch ganz große Wirkung. Das von mir vielleicht einfach mal als kleiner Input. Wer Hecken schützt, schützt die zukünftige Landwirtschaft. Wer Hecken pflanzt, investiert in die zukünftige Landwirtschaft. Wer Hecken abschneidet, hat nicht kapiert, dass die Landwirtschaft am gleichen Ast sitzt und mit abgeschnitten wird.
Vielen Dank. Frau Neuchel, Sie konnten hier im Raum wirklich so eine Stecknadel fallen hören bei Ihren Worten, glaube ich, weil das auch nochmal sehr klar gemacht hat, wo wir an welcher Stelle wir gerade politisch stehen. Also es ist ja nicht nur erst bei dem Thema, bei dem wir heute zusammen sind, es ist bei vielen Klima-, bei vielen Naturschutzthemen, generell bei vielen Zukunftsthemen gerade so, dass dieser Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit sehr gerne dazu genutzt wird, um alles abzuhacken und alles zu verwässern, was irgendwie einmal als irgendwie, ja, die zu uns zukunftsfest und klimafest und naturfest machen kann. Von daher ist es erschreckend zu hören, was Sie jetzt berichtet haben, und das macht ja gar keine gute Laune auf die nächsten paar Jahre, wenn die neue oder jetzt dann auch, wenn die neue GAP verhandelt wird. Deswegen meine direkte Nachfrage da. Sie haben ja gesagt, so da gibt es gerade keinen Raum in den Verhandlungen groß, weil der Fokus so auf Wettbewerbsfähigkeit ist. Wie schätzen Sie das denn ein, wenn wir jetzt hier im Raum sagen, wir haben ja alle Abgeordnete bei uns in den Wahlkreisen? Wen muss man da ansprechen? Gibt es da noch Bewegung, sowohl bei den nationalen Regierungen, aber auch bei den Europaabgeordneten? Wenn wir jetzt hier die 400 Leute, 500, 600, 700 Leute, wenn wir jetzt anfangen, E-Mails zu schreiben, wen müssen wir da anrufen? Wem müssen wir eine E-Mail schreiben, damit sich da bei der GAP noch was bewegt?
Jetzt muss man sagen, von welcher GAP sprechen wir? Die letzte GAP ist Vergangenheit, das ist ganz klar. Sie wurde schon mit 6 Änderungspaketen verändert. Das muss man sich mal vorstellen. Die ist erst ein paar Jahre im Dienst und ist schon 6-mal verändert worden. Deswegen ist es oft für Außenstehende gar nicht mehr erkennbar, an welchem Ort sind wir überhaupt. Aber was man deutlich sagen kann, durch das Wegnehmen von einigen Klötzstandards hat man eigentlich die europäische Ebene für der Agrarpolitik schon fast zerstört. Wenn wir uns überlegen, wo können Hecken oder wo können ökologische Dinge innerhalb der Agrarpolitik beheimatet sein, dann ist es in den Klötzstandards, also in der Basis, in dem, was muss ich tun, um an den Tresorschlüssel für die Direktzahlungen zu kommen. Dort kann ich was ändern, und zwar da ändert sich es dann auf europäischer Ebene. Ich kann was auf deutscher Ebene ändern, wenn ich in den sogenannten Eco-Schemes was ändere. Ich kann was auf bayerischer Ebene ändern, wenn ich beim Vertragsnaturschutz verändere. Was leider stattgefunden hat, ist ein massives Zerschießen der europäischen Ebene. Das heißt, man möchte eigentlich in Europa diese Klötz am liebsten ganz weg haben. Keine Vorgaben mehr für, wer bekommt den Schlüssel für die Direktzahlungen. Wenn diese europäischen Vorgaben aufhören, ja, dann brauche ich die europäischen Abgeordneten auch nicht mehr anschreiben. Weil dann muss ich mich an die deutschen Abgeordneten, an die nationalen Abgeordneten wenden, weil die in Zukunft hier dann mehr in der Programmstrategie dabei sind. Vielleicht noch ein Punkt. Frau von der Leyen hat ja auch mit der Art und Weise, wie das Budget verändert wird, nämlich, dass es nicht mehr 500 kleine Budgets geben soll, die punktgenau auf bestimmte Themen gerichtet sind, sondern Frau von der Leyen hat einmal sogar gesagt, sie hätte gern nur noch 27 Budgets. Sie überweist das Geld in die Mitgliedsländer, und die Mitgliedsländer sollen sich dann darum kümmern. Wenn so etwas passiert, wäre das die Entmachtung der europäischen Ebene hinzu, die Mitgliedsländer entscheiden. Und dann kommt eine perverse Spirale nach unten in Gang. Wenn die Mitgliedsländer in Zukunft die Standards für die europäische oder für die Agrarpolitik entscheiden, dann ist das Mitgliedsland, das die Standards höher setzt, ja böse zu den eigenen Landwirten. Denn dann ist, wenn Deutschland die Standards höher setzt und ich sage mal, ein anderes Land, Frankreich würde die Standards niedriger setzen, dann wären die deutschen Landwirte im Vergleich zu den europäischen Landwirten schlechter dran. Das bedeutet, alles, was Renationalisierung bedeutet, zielt mit einer Spirale nach unten. Denn dann werden die einzelnen nationalen Staaten ihre Bauern mit möglichst wenig Ding behelligen wollen, mit möglichst wenig Aufgaben behelligen wollen. Wenn wir die Ökologisierung nach oben treiben müssen, müssen wir das auf europäischer Ebene machen, mit gleichen Maßstäben für alle innerhalb der Europäischen Union und weg von der nationalen Ebene. Das ist aber etwas, das momentan hoch im Feuer steht. Der Vorschlag, Geld in die Mitgliedsländer zu geben und die verteilen die selber, dieser Vorschlag liegt ja mehr oder weniger auf dem Tisch. Ich sage das natürlich jetzt alles sehr pointiert und überspitzt, aber der Vorschlag liegt auf dem Tisch. Und ich glaube, dass sich manche noch nicht klar sind, wie die Art und Weise, wie das Budget in sich strukturiert ist, am Schluss damit zu tun hat, was in der Landwirtschaft möglich ist. Denn wenn das Budget eigentlich renationalisiert wird, dann wird auch die Politik renationalisiert und dann werden die Standards, wie gesagt, eher sinken. Denn kein Mitgliedsland wird für die eigenen Bauern die Standards erhöhen, wenn die Nachbarländer das nicht auch tun. Das ist echt gefährlich, und von daher, ich würde immer beide Ebenen anschreiben. Sie sagen, wo muss man reinspreizen? Ganz natürlich im Agrarausschuss. Im Agrarausschuss die Abgeordneten anschreiben, Hecken ist nicht nice to have. Hecken ist nicht die Sahne im Cappuccino, sondern die Hecke ist der Cappuccino. Das glauben müssen manche noch verstehen.
Vielen Dank. Und jetzt würde ich einfach mal hier das Publikum, ich habe das Gefühl, hier ist jetzt richtig Energie im Raum, war vorher auch schon, aber jetzt natürlich noch mehr Energie im Raum, deswegen nochmal hier. Hände bitte im Raum. Wer hat eine Frage für unser Podium? Ganz da hinten sehe ich eine.
Michael Groll, Koordination Baumland. Ich habe eine Frage an Frau Neuschel. Also, sie kann ich sofort wählen. Wenn ich aber in diverse Bundesländer gucke, zum Beispiel nach Brandenburg, das ist ja ein Land, was dringend Hecken braucht, oder besser gesagt nach Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es nämlich noch einen SPD-Minister, der hat das Thema Hecken noch nicht auf dem Schirm. Und wir von der Baumland-Kampagne wollten zum Beispiel dem Umweltminister unsere Petition überreichen, um ihm den Rücken zu stärken, dass wir mehr Hecken bekommen. Wir haben bis heute keinen Termin bekommen. Könnten Sie sich da vielleicht mal für einsetzen, dass wir einen öffentlich wirksamen Termin bekommen bei Ihrem Genossen, dass er kapiert, dass hier eine Bewegung ist, die was zu sagen hat und dass wir Hand in Hand die Politik verändern müssen. Und dazu brauchen Sie Leute von unten, die Druck machen, weil Sie wissen ja, wie das in der Politik ist. Das ist wie in der Landwirtschaft, die Tröge bleiben, die Schweine wechseln.
Da kann ich nur sagen, also absolut erst einmal Applaus. Sie haben da natürlich Dinge ganz richtig erkannt, dass das sehr kleingliedrig ist. Und Sie haben Till Backhaus angesprochen, aber natürlich auch Carsten Schneider, der neue Umweltminister für Deutschland. Machen wir es doch so. Sie entwerfen noch mal einen Brief und ich unterschreibe ihn mit. Ich unterschreibe ihn mit, dass ich dabei sein möchte bei einem Treffen, wo es um Hecken geht bei Carsten Schneider. Weil es ist genau um das geht es. Es geht um deutlich zu machen, dass das nicht ein Widerspruch gegen Landwirtschaft ist, sondern dass das eine multifunktionale Landwirtschaft bedeutet. Und dass, wenn ich als Umweltminister etwas tun kann, das auch Landwirte unterstützt, in der Zukunft weiterhin gut Landwirtschaft betreiben zu können, dann sollte das auf jeden Fall gemacht werden. Ich sage Ihnen zu, wenn in dem Brief keine Beschimpfungen stehen und der angemessen formuliert ist, dann werde ich ihn auf jeden Fall mit meinem Namen unterschreiben und wäre gern dabei, wenn Sie Unterschriften übergeben. Denn ich möchte nochmal sagen, eine Hecke hat keine Farbe, keine politische Farbe, aber sie hat verdammt viel Wirkung.
Vielen Dank. Eine kurze Antwort gestatte ich.
Ja, wir brauchen nicht Ihre Unterschrift, sondern Ihr Telefonat direkt an Ihren Genossen, dass er bitte mit uns eine öffentlichkeit wirksame Aktion macht, dass wir die Petition überreichen können. Sie dürfen natürlich gerne auch noch die Petition unterschreiben, aber Sie brauchen ein Telefonat mit dem Umweltminister. Dankeschön.
Ich glaube, über die Details könnt ihr euch verständigen. Wunderbar, aber das ist doch schon mal so, das nennt man Wirkung. Von so einer Veranstaltung. Gibt es weitere Fragen hier im Raum? Erstmal keine, das ist auch gut. Ich habe ja auch Online-Fragen, so ist es nicht. Und zwar, doch, dann nehme ich hier eine, einmal links, bitte.
Hello. I have a question. My name is Gianni, I'm from Belgium and I'm starting a PhD about hedgerows and the implementation of environmental protection in the rural environment. And I was wondering, like, for Fanny or Robert, it's a bit for both of you, in terms of certification, it's a bit like, I feel like it's a kind of top-down maneuver, since it's like, okay, we propose a certification, and then there are controls, so like the farmers have to learn and to adapt the practice. And I was wondering, like, could it be, like, would they increase the controls? And sometimes they don't really like to be monitored and controlled on their land. And sometimes it was a bit a part of their anger of the past manifestation and world blockage, where they were asking for less administrative regulation, less pressure on how they manage their land, etc. So it was a bit open question on all the administrative burden that they kind of want to get rid of, and how can we work with farmers as well with more like bottom to top approach where they can participate in the foundation of the project and not like we propose them a project that they have to adapt to.
Thank you. A very good question. Think. Funny first, maybe on how the certification has evolved. Is it really so as top down as it maybe feels, or is it bottom up?
Okay. Yes, it's a very good question. So the construction of the label was with group of farmers who work together with our own network to create the specification. Another thing is that I don't know if you have seen, but Our entire certification is with illustrations. The criteria is not a huge paperwork, so that farmers can directly see what is required for the certification. So we try to make it as accessible as possible. We also have a process to review the certification with bottom-up methods, so to see what happens on the field and make the certification evolve to be more adapted, with of course maintaining its level of requirement, but with it's not written in marble, in the stone. I don't know how to say it in English, but there is bottom-up methods to make it evolve. And also, I think it's important to say that it's a voluntary certification, so it's not the farmer, they choose to go with it. And I think that it's also important that there is this political and funding support to compensate the fact that, of course, it's more work for them, more administrative work as well. And we also have a specific process with the controls, with the certification body, with the methods to when if a requirement is not completed by the farmer, there is a whole process where he has time to modify his practices. It's not like he's excluded from the label right on, so there is a this flexibility as well to make it like a tool to help the farmers and not to control them. Mm.
So who is actually coming for the controls? Are those other farmers or is it people from your group or who's doing the controls? Yeah. I mean, you said controls and the kind of help as well. It's a kind of supportive control.
It's a certification body, so it's not other farmers. But we have specific formation for them so that they are really competent, that they understand the mechanism of the label and the farms, so that these controls can be as fluent as possible.
Thank you. I'm going to do two online questions, zwei online Fragen, hier noch, die ganz viele Likes auch bekommen haben. Einmal mehr ein Kommentar, aber glaube ich ein wichtiger. Im Wohnbereich auch ein sehr wichtiges Thema, schreibt C. Immer mehr Bäume werden ohne Nachpflanzung entfernt. Plastikzäune, Kirschlorbeer, Schotter verdrängen Hecken und Büsche, was ökologisch für sämtliche Funktionen sehr schädlich ist. Artenvielfalt, Klima, Boden, Wasser, aber auch Naturverbundenheit leiden. Also das vielleicht kann Marlin auch ganz gut beantworten. Wie viel habt ihr denn heute beim Kongress oder sprecht ihr noch darüber, quasi die auch das, was man im Privaten tun kann, wenn man eben jetzt keine landwirtschaftliche Nutzung hat, keine landwirtschaftlich genutzten Flächen, sondern gärtnerische Flächen. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen, wahrscheinlich auch Teil des Kongresses, ein bisschen den Fragesteller aufklären.
Ja, danke für den Kommentar und die Frage. Ich meine, wir tun ja jetzt gerade alle was dadurch, dass wir hier sind. Und ich finde, also Bäume und Hecken schön und gut, aber es funktioniert ja nicht ohne die Menschen. Und das ist ja schon mal ein großer Schritt, dass sich so viele dazuschalten und sich informieren und idealerweise das Wissen auch weitertragen. Und dann kommt es ja so ein bisschen auf die Person an. Also wenn die Person zum Beispiel Land hat, würde ich ihr oder ihm einmal empfehlen, auf unsere Website zu gehen. Da gibt es eine Förderübersicht. Oder wenn sie auch Land bewirtschaftet. Und da kann man dann festlegen, ob man, also in welchem Bundesland man ist, was man pflanzen oder pflegen möchte. Und dann spuckt diese Datenbank quasi das passende Förderprogramm aus. Wenn man kein Land hat, kann man schon mal schauen, wer um mich herum hat Land. Was ist zum Beispiel mit dem Land, das Kommunen, also meiner Kommune gehört? Und was ist mit den Hecken, die der Kommune gehören? Wie ist das mit der Kirche? Das ist auch oft ein großer Landeigentümer und da gibt es zum Beispiel auch so Kriterien, Kataloge, die dafür sorgen, dass das nach Gemeinwohl Standards verpachtet wird, zum Beispiel auf der Website der ABL. Man kann natürlich auch sowas machen wie Parteien wählen, das haben wir vorhin schon ein bisschen rausgehört, die nicht unbedingt für ein Rollback der Agrarpolitik stehen. Man kann selbst Bäume und Hecken pflanzen, man kann Initiativen wie unsere oder wie die Heckenretter fördern. Man kann aber auch ganz praktisch Dinge tun. Also wenn ich in mein Umfeld gucke und sehe, wie viele befreundete Landwirtinnen und Landwirte irgendwie um ihre Existenz kämpfen und dafür kämpfen, halt ihre tollen Produkte, irgendwie unsere Kulturlandschaft bewahren, verkaufen zu können, dann ja, lasst die nicht im Stich, kauft dort ein, wo ihr wisst, dass diese Personen die Landschaft verändern. Genau, ich glaube, es ist einfach Zeit zu handeln, im Kleinen wie im Großen. Und ich glaube, jeder kann dann ja ein kleines Rad sein, das Stück für Stück die Welt verändert, um dem zu versuchen, ein bisschen mehr Hoffnung vielleicht auch zu geben. Weil, genau, wenn wir, glaube ich, mit der Hoffnung aufgeben, bleibt halt einfach nicht viel. Deswegen würde ich das umgehen.
Danke dir. Auf jeden Fall sehr starkes Statement. Ich würde jetzt noch eine Online-Frage machen. Maria meldet sich, sehr gut.
Ich war ja viele Jahre auch Stadträtin in Rosenheim, also auf kommunaler Ebene. Und was man auch in jeder Kommune zum Beispiel tun kann, dass man sagt, Mensch, lasst uns mal einen Heckenatlas anlegen. Lasst uns mal schauen, welche Hecken wir in der Kommune haben und lasst uns die mal in die Zeitung vor Ort bringen und vor allen Dingen die Menschen, die das machen, dafür belobigen. Denn leider erleben Landwirte oft nur, dass man sich beschwert, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Oder dass manche sagen, ja, der Landwirt ist derjenige, der eigentlich die Umwelt kaputt macht. Ich glaube, positiv auf die Landwirte zugehen, die Hecken pflegen, die dabei sind. Und das in Kombination auch mit der Kommunalpolitik. Also sprich, wo sind denn Hecken? Auch einmal eine Begehung zu machen in einer Gemeinde. Wo sind tolle Hecken? Warum sind die toll? Wir müssen schlichtweg das Licht, wirklich den Scheinwerfer drauf lenken auf die Hecken, dass es den Menschen, denen das noch nicht so viel, die Zusammenhänge noch nicht so klar wird, noch mehr ein Stück klarer werden. Entschuldigung, dass ich dazwischen gesprochen habe.
Nein, gar keine Entschuldigung. No apology needed. Sehr guter Punkt. Ich hätte jetzt hier noch eine Online-Frage für Robert und da würde ich noch zwei aus dem Raum dran nehmen. Und zwar Toni Klemm asked, he's from the Leibniz Center for what? SALF. You all know what that is. The Leibniz Center. So he's an expert. So what soil types and climates are best suited for hedgerows to reduce soil water loss? The state of Brandenburg in Germany, where Toni is based, has mostly sandy soil and is the driest region in Germany with 550 millimeters per year of rainfall. Would hedgerows help here to reduce soil water loss?
Hedgerows, I mean, have been planted for a long, long time to control water loss. So typically a hedgerow will reduce the speed of wind flowing over the land for up to 20 times the height of the hedgerow, so over a considerable distance. So that means basically if you're establishing a hedge to prevent both soil loss and water loss, then the higher the hedge is, the better. One point is you don't want a really solid hedge. You don't want a hedge that's like a wall, because that produces turbulence behind the hedge. Hedges have to be able to, about 40% of the air has to be able to go through the hedge, and that creates a smooth flow. But particularly on where you do have sandy soils and where water loss is a problem, hedgerows have a major role to play in water conservation.
Thank you very much. Noch Fragen aus dem Raum? Da war noch eine. Sonst da ist noch eine, sehe ich eine.
Hello, I'm Nigel Adams. I was speaking earlier on today. I work a lot with hedges in England. It's more of a statement really than a question, and touching on something that was just said. The involvement of communities in hedgerows and the interest that they can have in the hedgerows around them is a particularly powerful tool in itself, really. And where I live, we've done lots of, we've done a town survey of all the hedges with the cooperation of landowners, and that creates the interest from local people. It makes the farms, hopefully makes the farmers feel proud of the fact that they've got something which everybody values, and it's not a them and us situation. And I think introducing a hedgerow survey, which helps people identify plants in the hedge and give them a grade of where they are in a life cycle, etc., is a wonderful way of gaining community interest in the hedges in their small area.
Thank you very much. Yeah, Robert responding.
Nigel, thanks for that. I can't agree more. I mean, if you're want to influence the behavior of farmers, and after all, farmers look after most of our hedges, then I think there are two main ways of doing it. One is you offer money, and that's a very powerful way, but it's only short term. When the money goes, and it often does go, then the behaviors, the old behaviors revert. To achieve long-term changes in behavior, the best way of doing it, the people who are going to influence farmers most are other farmers. And there's a lot of that work certainly going on in Britain and getting farmers to work together. So outside people come in and facilitate and advise, but it's the farmers who share experience and invite each other onto their farms that have the most impact. But then, as Nigel says, local communities are also very influential in that respect. So there's a real bottom-up process in working, in changing behavior, and real recognition of the value of hedges.
Thank you very much. Any more? Noch da. Charlotte.
Charlotte Kremer von Baumland. Fanny Dupéré hat ja am Ende mit dem Ausblick und dem Wunsch geendet, dass wir eine europäische Zusammenarbeit dahin bekommen bei den Hecken. Gibt es denn da auf dem Podium Ideen, wie so eine Zusammenarbeit praktisch aussehen könnte? Danke.
Praktische Ideen für die europäische Zusammenarbeit. Marlene nimmt das Mikrofon in die Hand. Und Maria Nöchel hat eine Hand. Marlene und dann Maria.
Wir haben am Vorabend des ersten Tages, hatten wir alle zusammen ein Abendessen und da haben wir schon an der Idee rumgesponnen, ob wir zum Beispiel zweimal im Jahr oder so ein Zoom von allen Organisationen, die sich für Hecken international einsetzen, organisieren können. Und also ich meine, man kann das ja immer weiter und immer größer spinnen, aber ich glaube, die Ideen sind noch nicht ganz spruchreif. Aber ich würde sagen, mit diesem Kongress sind die ersten Schritte in diese Richtung gelegt.
Das Gefühl habe ich auch, was sagen Fanny und Robert dazu?
Yes, I think it's an important first step today. And of course, yes, Zoom meetings could be very interesting to know a little bit more about each context in each country and be more efficient. Maybe also we could have events in Brussels to influence the European Union and the Member of Parliament to make them be aware of what we do. And I think, it would be a good step as well.
Very good. Und mein Goldfischgehirn hat natürlich Maria Nöchel direkt vergessen. Maria, du hattest dich auch noch gemeldet.
Ja, vor 2 Jahren haben wir in Brüssel Landcare Europe gegründet. Landcare Europe ist ein Zusammenschluss von, ich würde mal sowas ähnliches wie der DVL, Deutscher Verband für Landschaftspflege, aber vor Ort ja eher bekannt als LPVs, Landschaftspflegeverbände. Das heißt, Landschaftspflegeverbände, und das einfach als Beispiel genannt, sind Organisationen, die mit Drittelparität Landwirte, Politik und Umweltleute an einen Tisch bringen. Und wir haben viele, viele, viele Heckenschutzprogramme, Heckenpflanzprogramme, die in Deutschland schon laufen und jetzt durch Landcare Europe auch europäisch werden sollen. Landcare Europe existiert jetzt seit 2 Jahren. Es sind mittlerweile, glaube ich, 11 Mitgliedsländer Mitglied geworden bei Landcare Europe, weil genau um das geht es. Es geht um Zusammenschlüsse von Landwirten, die nicht die Maximierung, die scheinbare Maximierung des Geldes als Ziel haben, sondern ich würde mal sagen, die Maximierung des positiven Impacts der Landwirtschaft in der Fläche als Ziel haben. Das ist etwas, das ich wirklich gut finde. Und ich denke mal, sowas kann jetzt Landcare Europe heißen, es kann aber natürlich auch einen anderen Namen geben. Aber europäische Zusammenschlüsse sind immens wichtig, denn wir merken, dass wenn nur national gedacht wird, einfach ganz viel wichtige wissenschaftliche Informationen verloren gehen. Und wir brauchen auch die Streuung, dass wir bei den europäischen Gedanken ja wirklich die unterschiedlichen Landschaften mit im Blick haben, die einfach in Europa sich wirklich sehr, sehr divers aufstellen, die unterschiedlichen Landschaften. Von daher einfach ein Gedanke, ins Internet mal schauen, Landcare Europe.
Wunderbar. Vielen Dank. Und dann würde ich Robert jetzt noch for 1 minute. Maybe we can get you into this, even though you're not the European Union anymore, but I'm sure you will be back at some point. Maybe your quick answer on the idea of having something European, and then wrap up.
Well, I'm absolutely sure that the UK would wish to be part of this. And we have this national organization that's kind of similar to Baumland called HedgeLink, where those of us from across the UK, the four UK countries, organizations and some individuals who are passionate about hedges or are in a position to influence policy and resource distribution, where we get together on a regular occasion, and we would, I know, welcome much more involvement with our European colleagues. So although we're not part of the EU anymore, that doesn't mean that we haven't got a lot to gain from being part of such a coalition, and I hope to offer it as well. And I think in that context, there's lots of room for exchange of knowledge and ideas, but if we can come together and think of some key actions to work together, I don't quite know what they are off the top of my head at the moment, but certainly I've heard some key messages coming out of today which I think are well worth taking back to Britain. And that, you know, just strong things like, what did I write down here? Protecting hedges protects the future. What a great saying that is. Now let's build on that and get those values across.
What a wonderful final word for the panel. Thank you so much. Ich glaube, wir haben heute Abend drei Dinge gelernt. Einmal, dass es in Frankreich ganz tolle Ideen gibt, wie man Hecken stärken kann. Ich habe das Schild einfach mal da so hingestellt, als kleine Provokation, dass da so unten stand. Jetzt stand es mal hier im Fokus, aber dass das auf europäischer Ebene gar nicht so einfach wird, vielleicht sogar extrem schwierig, und dass wir uns da alle ranhalten müssen, Abgeordnete anschreiben und an telefonieren und Druck machen, dass wir unsere Communities stärker mit einbinden und dass, wenn wir das schaffen, und so ein Moment ist dieser Kongress, dann haben wir richtig die Chance, da noch was zu bauen, selbst wenn der politische Gegenwind gerade oder der Wind genau in die andere Richtung bläst. Und das macht große Hoffnung. Und weil ich nämlich jetzt zu Maria Neuchel nach Brüssel noch muss, mache ich jetzt wirklich ganz pünktlich Schluss und danke einmal ganz herzlich allen, die heute dabei waren, die online dabei waren, die hier offline dabei waren. Genau, meine Batterie vom Laptop ist genau jetzt leer. Exzellent. Vielen Dank. Vielen Dank, Tanja, für die Anmoderation und euch allen, die ihr dabei wart. Dankeschön.
Mit Geschenken.
Ja, wir haben wie für alle Referierende und Sprecherinnen heute noch ein kleines Geschenk, und zwar ist es diesmal Schlehenmus, eine der wunderschönen, frühlingshaft blühendsten typischen Heckenpflanzen. 7 Schmetterlingsarten verlassen sich auf Schlehenblätter als Nahrung, als kleiner Funfact zum mit nach Hause nehmen. Eins für dich und eins für Fanny, und du hast schon eins bekommen. Und an Maria Neuchel. Vielen Dank für die Anwesenheit.
Ich bringe dir morgen eins mit.
Genau, vielleicht
bei dir im Büro
zum Kosten. Dankeschön.
Ja, super.